RD.
Erstmal habe ich mich auf eine Erzählung verlassen. Und wenn man sich auf eine Erzählung verlässt, ist das schon ein Fehler, weil Erzählungen sind an sich fehlerhaft. Dann geht es nicht mehr darum, sozusagen den Sachinhalt zu überprüfen, sondern dann geht es auch darum, okay, wie funktioniert das eigentlich? Wie wird da erinnert? Wie wird da auch ein Leben erinnert? Wie wird auch diese Erinnerung dann erzählt? Und wie ist diese Erzählung in sich? Ist die schlüssig? Ist die widersprüchlich? Oder was mache ich auch damit? Wie bringe ich mich dazu ins Verhältnis? Will ich die Wahrheit raussuchen? Und was ist für mich am Ende die Wahrheit?
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzsaler und Anne-Dore Krohn.
Der Autor Clemens Böckmann lebt in Leipzig und dort spielt auch sein Roman zu großen Teilen. Was du kriegen kannst, heißt er. Nadine hat den Autor in Leipzig getroffen und ich glaube, ihr hattet einen ganz guten Tag, Nadine, weil du hast mir erzählt, dass ihr einen ganz sonnigen Nachmittag hattet und durch die Leipziger Innenstadt gelaufen seid.
Ja, genau. Wir hatten es sehr sonnig und sehr schön und wir sind zu den Schauplätzen seines Romans gelaufen. Spaziert, muss man sagen, ganz entspannt. Zum Stasi-Museum. Runde Ecke zum Beispiel, zum alten Markt, wo früher die Messen in der DDR stattfanden. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, bevor ich diesen Roman gelesen habe. Und dann sind wir noch zu einem lauschigen Fleckchen Grün gewandert und Eis essen waren wir auch.
Oh, das klingt ziemlich gut. Zum Glück ist Leipzig nicht so weit von Berlin, sodass man von hier einfach mal in den Zug steigen kann. Was du kriegen kannst, so heißt das neue Buch von Clemens Böckmann. Was ist das für ein Roman?
Das ist sein Debütroman. Clemens Böckmann hat vorher eher journalistisch gearbeitet, auch fürs Radio durchaus mal, hat auch mal an einem Dokumentarfilm mitgearbeitet und Sachbücher mit herausgegeben, zum Beispiel Fantastische Gesellschaft, Gespräche über falsche und imaginierte Familiengeschichten zur NS-Verfolgung. Im vergangenen Jahr hat er einen Band mit Prosa-Miniaturen veröffentlicht. Aber jetzt zu deiner Frage, was ist das hier für ein Roman, was du kriegen kannst? Er erzählt die Lebensgeschichte von Uta, einer Frau, die in der DDR als Möbelverkäuferin arbeitet und in ihrer Freizeit gerne in Bars abhängt mit Freundinnen und da auch wechselnde Männerbekanntschaften macht. Und die Volkspolizei und die Stasi werden so auf sie aufmerksam und schließlich werben sie Uta an. Sie soll auf der Herbstmesse in Leipzig Kontakt zu Männern aus dem Westen knüpfen. Nimm, was du kriegen kannst, das ist eine Aufforderung eines Stasi-Offiziers und ist eigentlich eine Aufforderung zur Prostitution. In der DDR ist Prostitution verboten und dieses Buch hat jetzt mehrere Ebenen, Erzählebenen und Zeitebenen. In der Gegenwart treffen wir einen Ich-Erzähler, er ist Autor und lernt Uta zufällig kennen. Sie vertraut ihm ihre Lebensgeschichte an und er schreibt sie auf und wir sind dabei bei ihren Gesprächen. Und außerdem gibt es noch Protokolle der Stasi über sie und Protokolle, die sie selbst für die Stasi verfasst. Es ist also eine Collage, so eine Art Rechercheroman, würde ich sagen. Und ja, wir erleben eigentlich hier mit oder können nachverfolgen, wie das eigentlich funktioniert, über ein Leben erzählen und überhaupt, wie erinnert eine Person ihr eigenes Leben. Ist ein höchst spannender Roman, habe ich wirklich sehr interessiert und sehr mit Gewinn gelesen.
Und soweit ich weiß, hat diese Geschichte auch einen wahren Kern, oder? Es gibt sozusagen ein Vorbild von dieser Uta.
Ganz genau. Also Clemens Böckmann hat tatsächlich eine Frau kennengelernt, deren Lebensgeschichte er jetzt hier zu diesem Roman verarbeitet hat.
Ja, so klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ihr begebt euch jetzt auf die Spuren dieser Recherche von dieser Frau Uta, die im Buch Uta heißt. Nadine und Clemens Böckmann sind unterwegs in Leipzig an den Schauplätzen von Was du kriegen kannst.
Clemens. Wir stehen hier im Eingang, in der Eingangshalle des Museums Runde Ecke. Früher war hier die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit untergebracht in diesem Gebäude. Und heute eben ist ein Museum beherbergt und auch die Stasi-Aktenbehörde, jedenfalls eine Zweigstelle. Dieses Museum, habe ich gelesen, ist aus der friedlichen Revolution hervorgegangen und aus der Bürgerbewegung selbst gegründet worden. Diese Bezirksverwaltung der Stasi taucht ja auch in deinem Roman auf?
Na, tatsächlich im Roman taucht vor allen Dingen eher die Stadtsicherheit aus Zwickau auf und Karl-Marx-Stadt. Und die Leipziger nicht direkt, aber trotzdem spielt ja ganz viel vom Roman hier in Leipzig. Deswegen spielt natürlich die Stadtsicherheit in Leipzig auch eine Rolle. Und die Hauptfigur Uta kommt aus Karl-Marx-Stadt und Zwickau und deswegen ist die sozusagen in Verbindung dort mit der Stadtsicherheit. Nichtsdestotrotz ist das ja ein total bemerkenswerter Ort, weil etwas passiert ist, 89, 90, was ganz, ganz wichtig ist, nämlich dass ganz viel Aktenmaterialien gesichert worden sind, eben weil die Leute früh ein Bewusstsein dafür hatten, das geschehene Unrecht zu dokumentieren und auch aufzuarbeiten. Der Wille war da. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr Einzigartiges, dass eine Diktatur und vor allen Dingen auch ihre Repressionsorgane so dokumentiert sind, obwohl trotzdem noch viel kaputt gegangen ist, ist ganz, ganz viel da. Das ist noch ein Punkt, weswegen dieser Ort, glaube ich, hier sehr wichtig ist, weil hier ganz viel Recherche für den Roman gemacht worden ist. Die BSTU sitzt hier, jetzt mittlerweile ist alles im Bundesarchiv in Berlin und trotzdem war das hier ein erster Ankerpunkt, ein Anknüpfungspunkt, um für den Roman zu recherchieren. Und hier war auch immer Akteneinsicht. Also hier waren sozusagen Orte, um hinzukommen, um Akten einzusehen und auch nochmal Fragen zu stellen. So, wenn was nicht verständlich ist, weil die Akten, im Grunde genommen ist es eine Fremdsprache, die muss man sich erarbeiten. Und da ist es gut, wenn man Kontakt hat zu Leuten, die diese Fremdsprache schon können und einem vielleicht dabei helfen.
Dein Roman ist ja so etwas wie ein Rechercheroman. Es gibt einen Erzähler, es steht Roman drauf. Trotzdem, es gibt ein reales Vorbild dieser Uta. Uta heißt die Protagonistin. Wie hast du sie kennengelernt? Wie hast du sie getroffen?
Erstmal, die DDR war vorher nicht mein Hauptthemenfeld. Ich habe vorher zu anderen Sachen gearbeitet. Und dann hat mich aber eine Freundin auf diese Geschichte aufmerksam gemacht. Und ich musste mich da erstmal einarbeiten. Und gleichzeitig war es aber auch ein Punkt, wo immer wieder für mich klar wurde, okay, das, auf das du da gestoßen bist, ist so vielschichtig und es gibt so viele Anknüpfungspunkte, die interessant sind und die ganz, ganz wichtig sind, mal sich damit auseinanderzusetzen. Auch primär erstmal auch nur für mich, weil da ganz viele große Wissenslücken waren. Und so kam das dann sozusagen Schritt für Schritt immer mehr, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit Leuten sich zu unterhalten. Und so hat sich dann sozusagen dieses Konstrukt aufgebaut. Ja.
Aber wie hast du diese Frau kennengelernt, also tatsächlich getroffen?
Das war tatsächlich Zufall. Also das ist über eine Vermittlung von einer Bekannten passiert, die diese Frau getroffen hat und die mich danach kontaktiert hat und gesagt hat, okay, mir ist was total Verrücktes passiert. Du musst sofort nach Leipzig kommen. Ich habe damals nicht in Leipzig gewohnt. Du musst sie kennenlernen. Und dann bin ich am nächsten Tag hingefahren und wir haben uns getroffen. Und das ist natürlich auch erstmal ein komischer Moment, weil man sich gar nicht kennt. Oder ich meine, du kennst das wahrscheinlich als Journalistin eher nochmal auch so, dass man halt Leute einfach trifft, weil man deren Geschichte interessant findet oder so. Und da muss man das erstmal ausloten, wie funktioniert jetzt eigentlich diese Beziehung, wo will die hin, was kann die eigentlich und was nicht und wie wird die überhaupt sortiert. Ich glaube, ein Vorteil war, dass wir keinen Druck hatten und dadurch konnte in Ruhe eine Beziehung entstehen, die vielleicht eine Voraussetzung ist, so eine Geschichte dann auch erzählen zu können.
Was war denn dein erster Eindruck von ihr? Erinnerst du dich noch?
Also ich glaube, erstmal war ich überwältigt von dieser Geschichte. Gleichzeitig war ich aber auch skeptisch, weil ich nicht wusste, wie die am Ende tatsächlich war, diese Geschichte. Oder was davon Bestand hat oder was nicht. Und wie die sich ausformuliert. Und das andere war, glaube ich, auch eine Zurückhaltung in der Begegnung. Einfach erstmal zu gucken, okay, was will auch diese Person? Und da wurde relativ schnell klar, da ist jemand, die will ihre Geschichte erzählen. Das ist irgendwie bemerkenswert. Da ist so viel auch deutsch-deutsche Geschichte drin. Und das war, glaube ich, ein Bedürfnis, wo ich dachte, okay, das ist in Ordnung, damit kann ich umgehen. Dann können wir das auch zusammen machen. So.
Du warst eben dadurch nicht in der Rolle, dass du hingehst und aus jemandem eine Geschichte herausbringen musstest, sondern sie hat gesagt, ich möchte, dass jemand meine Geschichte erzählt. Und sie wollte aber auch erstmal prüfen, ob du eigentlich derjenige sein kannst. Ne? Also sie wollte ja nicht irgendwem einfach nur ihre Geschichte erzählen. Wie war das? Also damit hat ja, glaube ich, auch der Titel zu tun, ne? Was du kriegen kannst. Also auch was der Erzähler dann in der Geschichte kriegen kann.
Auf jeden Fall. Und auf eine Art und Weise wiederholt sich da ja auch eine Beziehung vielleicht, die auch vorher zwischen ihr und der Stadtsicherheit bestanden hat. Also dass da sozusagen wieder jemand kommt und sagt, jetzt gib mir doch mal Bericht, jetzt will ich wieder was von dir haben und ich, was weiß ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, was es am Ende dafür gibt oder ob das einen Nutzen hat oder nicht, aber trotzdem wiederholt sich da ein bestimmtes Muster. Und das macht es natürlich ganz kompliziert und da muss man sehr darauf achten, dass dieses Muster sich vielleicht wiederholt, aber trotzdem gebrochen wird. Nichtsdestotrotz war deswegen, glaube ich, auch am Ende wichtig, dass sich eben auch dieses komplizierte Verhältnis im Titel auch nochmal widerschlägt. Und das, was du kriegen kannst, ist natürlich in ganz, ganz viele Richtungen gemeint. Das kommt aus dem Buch, da ist es klar, wer es sagt. Nichtsdestotrotz ist es etwas, das kann sowohl die Hauptfigur Uta sagen, das kann auch in Richtung des Ich-Erzählers gewendet sein, das kann auch in Richtung des Autors gewendet sein. Natürlich ist es eine Frage von, wie gehen wir mit Geschichte um, was machen wir damit und wo kommt da eigentlich sozusagen ökonomischer Mehrwert oder auch soziales Kapital am Ende dabei raus? Wer profitiert am Ende eigentlich davon? Das sind natürlich Sachen, die müssen in einer Beziehung ganz vorsichtig ausgelotet werden. Und das funktioniert im besten Fall nur über Vertrauen und Intimität, die dann wächst.
Und wie lange hat das gedauert, bis dir klar war, okay, ich möchte da was mitmachen mit dieser Geschichte? Und bis sie auch gesagt hat, ich vertraue dir?
Da wir beide am Anfang gar nicht wussten, wo die Reise hingeht, war es für beide irgendwie Neuland, in das wir uns aufgemacht haben, was, glaube ich, ein Vorteil war. Und 2017 haben wir uns das erste Mal getroffen, dann habe ich angefangen zu recherchieren. 2018 haben wir eigentlich so richtig angefangen mit der Arbeit und 2021 war dann erstes Manuskript fertig. Natürlich gibt es da in der Entstehung von so einem Text immer wieder auch Momente, wo das zur Frage steht, wo nicht klar ist, wie es weitergeht oder ob es weitergeht. Da muss man eben gucken, dass es für beide in Ordnung wieder ist. Ja.
Wie oft habt ihr euch so getroffen? Also wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Du schreibst in dem Text, der Erzähler ist mit Aufnahmegerät, trifft er sich mit Uta und sie erzählt ihm immer sprunghaft, also nicht chronologisch, so wie Erinnerung ja eben auch funktioniert, aus ihrem Leben. Also kann ich mir das auch praktisch bei dir so vorstellen. Du warst mit Aufnahmegerät bei ihr und wie oft habt ihr euch getroffen und wie lief das so ab?
Anfänglich habe ich gar nicht in Leipzig gewohnt, sondern in Kiel. Das hat es komplizierter gemacht, weil einfach
sehr weit
600 Kilometer dazwischen sind. Da haben wir uns alle 2 bis 3 Monate gesehen. Dann bin ich irgendwann nach Leipzig gezogen. Dann haben wir uns aber auch nicht viel häufiger getroffen. Wir haben uns auch ganz oft einfach nur so getroffen, weil eine Freundschaft entstanden ist. Und wir sind auch ganz oft einfach zusammen irgendwo ein Bier trinken gegangen oder essen gegangen oder sind auch mal zusammen irgendwo hinweggefahren. Und es ging ganz viel auch darum, einfach gemeinsam Zeit zu verbringen. Klar gab es aber auch ganz viele Treffen, wo wir miteinander geredet haben und ich mitgeschnitten habe und dann auch eben danach das Material auch transkribiert habe. Ja.
Relativ früh kommt dieser Satz, was, wenn das alles widerlegt wird? Ich glaube, so ähnlich geht ja, was sie mir da erzählt. Was, wenn das alles gar nicht stimmt? Auf welche Schwierigkeiten bist du gestoßen, so bei der Recherche?
Am Ende sind es ganz normale Erinnerungsbetrügereien, die passieren. Gleichzeitig versucht der Roman natürlich auch was schlicht und ergreifend unmöglich ist. Der versucht, dein Leben nachzuerzählen. Das ist immer fehlerhaft. Da sind immer Verzerrungen drin, da sind immer auch Falschdarstellungen drin. Danach stellt sich aber dann sofort die Frage, wie geht man damit um? Was macht man damit? Und diese Aufweitung der Perspektive oder auch zu sagen, ich nehme diese Widersprüchlichkeit an, ich widerspreche der nicht, war ein ästhetisches Verfahren, um da einen Umgang mit zu finden. um eben nicht sagen zu wollen, ich mache hier eine wissenschaftliche Arbeit, um die historische Wahrheit herauszudestillieren, sondern es ist ein erzählerischer Text, es ist ein Roman, der erarbeitet sich Wahrheit vielleicht auf eine andere Art und Weise und hat dazu nochmal ganz andere Mittel. Und das war ganz früh auch, glaube ich, dafür genau deswegen die Entscheidung. Dann lässt sich auch integrieren, dass es unterschiedliche Erzählungen über das gleiche Ereignis gibt. Es gibt ja auch im Roman Aktenmaterialien, das miteinander verschnitten ist, was zum Beispiel ein Ereignis aus unterschiedlichen Perspektiven zeigt. Und allein darin wird schon deutlich, wie widersprüchlich das ist. Also da gibt es einmal sozusagen einen anderen IM, der auf Uta angesetzt ist und ein Treffen mit Uta schildert. Und gleichzeitig gibt es danach noch den Bericht von Uta, die auch dieses Treffen schildert. Und schon da ist ein Punkt, wo klar wird, okay, beides ist falsch und beides ist richtig. Und das ist etwas, womit wir umgehen müssen, womit man dann auch beim Lesen einen Umgang finden muss. Ja, war das eine Antwort?
Ja, und vielleicht nochmal die Nachfrage, vor welche Herausforderungen stellt einen das? Ich bin eben auch Journalistin, vielleicht ist das auch eben dieser andere Blick darauf. Wenn ich jemanden treffe und dieser jemand seine Geschichte erzählt und die ist so spannend, dass dann automatisch dieser Reflex vielleicht entsteht, das auch nachrecherchieren zu wollen, also halt eben auch mit Fakten belegen zu wollen, dass das wirklich so gewesen ist. War das bei dir auch so und musstest du dann irgendwann auch einsehen, ach, ich muss mich da locker machen, weil das geht gar nicht. Also ich kann das gar nicht alles nachrecherchieren und müsste deshalb auch ganz anders an diese Geschichte herangehen.
Erstmal habe ich mich auf eine Erzählung verlassen. Und wenn man sich auf eine Erzählung verlässt, ist das schon ein Fehler, weil Erzählungen sind an sich fehlerhaft. Und damit ist, glaube ich, die Frage schon fast beantwortet, weil dann ist man auf einer anderen Ebene, glaube ich. Dann geht es nicht mehr darum, sozusagen den Sachinhalt zu überprüfen, sondern dann geht es auch darum, okay, wie funktioniert das eigentlich? Wie wird da erinnert? Wie wird da auch ein Leben erinnert? Wie wird auch diese Erinnerung dann erzählt? Und wie ist diese Erzählung in sich? Ist die schlüssig? Ist die widersprüchlich? Oder was mache ich auch damit? Wie bringe ich mich dazu ins Verhältnis? Und das ist ja dann eher eine Frage von, will ich die Wahrheit raussuchen? Und was ist für mich am Ende die Wahrheit? Ist die Wahrheit, dass ich dahin komme, dass da vielleicht auch eine Person ist, die traumatisiert ist und ganz schwierige Sachen erlebt hat und deswegen eine bestimmte Art von Erzählung macht? Oder was ist am Ende sozusagen die Wahrheit, die ich recherchiere? Und wie steht das auch zu zeithistorischen Ereignissen im Kontext? Was, glaube ich, dann noch ganz wichtig war, dass sich auch auf einer erzählerischen Ebene eben die Verunsicherung wiederholt, die so eine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit eben auch ausgelöst hat bei jetzt in diesem Fall zum Beispiel Uta. Also das heißt, immer nicht zu wissen, was ist eigentlich hier die Wahrheit? Wie weit reicht eigentlich deren Zugriff? Wie weit reicht eigentlich deren Kontrolle? Was kann ich da eigentlich preisgeben? Wie kann ich das preisgeben? Und was passiert dann, wenn ich das auf diese Art und Weise erzähle? Und was passiert, wenn ich das auf eine andere Art und Weise erzähle? Und das ist ja was sich in der Beziehung des IEM zur Stasi schon manifestiert. Und gleichzeitig war das aber auch für mich ganz wichtig, das sozusagen nochmal als ästhetisches Verfahren im Text selber beim Lesen nachempfindbar zu machen. Auch wenn Nachempfinden irgendwie schwierig ist dabei, weil einen das in der eigenen Leiblichkeit nicht bedroht und das eigene Leben nicht bedroht, sondern es ist ja zum Glück Literatur. Nichtsdestotrotz wird darüber ja versucht, eine Erfahrung zu vermitteln, die da drin ist. Deswegen war dieser Punkt der Verunsicherung, der da drin ist, den auch diese Collage am Ende mit sich bringt, als Form ganz wichtig. Diese Verunsicherung unterwandert am Ende das Erzählen auf eine Art und Weise. Und die unterwandert auch, oder anders gesagt, die IM-Tätigkeit und auch die Präsenz der Staatssicherheit im Leben von Uta unterwandert jede Art von Beziehung, die sie hat. Das ist etwas, was sich auch auf eine Art und Weise in dem Text reproduziert oder wiederholt. Das heißt, viele der Beziehungen, die beim Lesen aufgebaut werden zu einzelnen Figuren, auch zu der Figur Uta, werden unterwandert durch eben genau diese Unsicherheit.
Ja, und sie ist ja auch am Ende eben eine sehr gebrochene und auch zerbrochene Figur oder Person, kann man sagen. In der Gegenwart 2017/19, da hat sie meistens eine Flasche Weißwein bei sich und ja, ist eben eine sehr gebrochene Frau, weil das ja auch was mit einem macht, wenn man sein ganzes Leben lang eigentlich Vertrauen aufbaut und immer wieder dieses Vertrauen erschüttert wird. Aber dir konnte sie offenbar schon vertrauen.
So wie alle zwischenmenschlichen Beziehungen ihre Schwierigkeiten haben, haben auch diese ihre Schwierigkeiten. Aber klar, bestimmtes Vertrauen ist da, sonst würde das nicht gehen. Und dieser Zweifel, der sich durch die Tätigkeit eben in die Beziehung reinschleicht, ich würde schon sagen, dass das auch eine absolute Spätfolge ist von einer staatlichen Repression, der sie ausgesetzt war, massiv. Und die ist eben auf allen Ebenen präsent. Und das ist keine, die zu Ende ist mit 89, 90, sondern das ist eine, die lang anhält. Und das ist eine, die ein ganzes Leben anhält und ein ganzes Leben prägen kann. Und das ist natürlich schwer auszuhalten.
Was hat sie denn gesagt eigentlich zu dem Buch? Wie findet sie das Buch?
Sie ist ganz erfreut, dass die Geschichte jetzt erzählt wird und dass sie da ist und dass so auch sehr viele, sehr schöne Rückmeldungen darauf gab. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Punkte, wo sie sagt, ja, so war das überhaupt nicht. Das ist totaler Quatsch, was da drin steht. Und das ist aber gut. Also das ist auch für uns gut, weil das auch nochmal einen Punkt hat, wo klar ist, das ist nicht dein Leben, das ist auch nicht deine Geschichte, weil dein Leben ist dein Leben, das passt nicht in ein Buch, das wird auch niemals in ein Buch passen, sondern das ist ein Gegenstand, den lesen Leute, darüber fällen sie ihr Urteil, das benutzen sie irgendwie, ein Verlag macht damit Geld, ich mache damit Geld, so und so weiter und so fort. Und das ist in Ordnung, dass es dann da Differenzen gibt und dass es auch einen Punkt gibt, wo sie sagt, ja, da erzählst du Quatsch, aber es macht ja auch nichts, weil du hast keine Ahnung von der DDR. Und dann gibt es so eine ganz nette Art und Weise, damit sich auseinanderzusetzen, um dann am Ende zu sagen, ey, eigentlich ist es schön, dass es da ist.
Das ist ja auch eine interessante Frage, ne? Es wurde ja jetzt auch viel diskutiert darüber, wer darf eigentlich über die DDR schreiben. Ist das eine Frage, die du dir gestellt hast oder die dir gestellt wurde?
Ich habe ja erstmal einfach nur für mich gearbeitet und ich habe nur mit meiner Protagonistin gearbeitet und hatte 2, 3 Leute, die dann irgendwann mal drauf geguckt haben. Aber da war nie der Punkt zu sagen, das ist jetzt illegitim. Auch, glaube ich, weil ich immer eine Protagonistin hatte, in deren Interesse es war, dass die Geschichte eben erzählt wird, die gesagt hat, ja, lass uns weitermachen.
Du hast ja auch gerade gesagt, dass du eigentlich vorher dich nicht mit der DDR beschäftigt hast, ne? Also war sie jetzt sozusagen auch ein bisschen der Auslöser, dich jetzt also in deiner Arbeit damit auseinanderzusetzen, weil es auch viele blinde Flecken gab, die ich glaube ich auch habe. Ich bin auch im Westen sozialisiert und aufgewachsen und habe auch erst, als ich nach Berlin gezogen bin, eigentlich mich angefangen damit dafür zu interessieren. Wie und wo bist du denn aufgewachsen?
Ich bin in Düsseldorf geboren und bin in Westdeutschland groß geworden. Und da ist es natürlich bemerkenswert, dass für viele Leute in Westdeutschland die DDR ein Teil der Geschichte ist. Es ist etwas, was es im Fernsehen gab und was vielleicht irgendwo in irgendeiner Erzählung mal aufgetaucht ist. Und in der ehemaligen DDR oder in den neuen Bundesländern ist es aber für ganz, ganz viele Leute einer der zentralen Marker ihrer Biografie und 89, 90 noch viel mehr. Da ist natürlich eine riesige Diskrepanz. Und genauso war es ja auch für mich, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin in Westdeutschland groß geworden. Natürlich habe ich schon mal von der DDR gehört, aber mein Wissen ist sozusagen erstmal ein rudimentäres gewesen. Und über die Auseinandersetzung mit der Figur habe ich mir zumindest ein bisschen was angeeignet und es gab eine bisschen Auseinandersetzung mit dem Thema. Es ist natürlich unerschöpflich und es gibt viele Leute, die sehr, sehr, sehr viel mehr dazu wissen und sagen können. Und noch dazu kam, dass als ich angefangen habe, zu dem Thema zu recherchieren, es zu dem Thema der Sexarbeit in der DDR relativ wenig Publikationen und Auseinandersetzungen gab. Es gab Anfang der 90er mal ein bisschen was und dann war relativ lange Pause. Und dann ist aber 2019, glaube ich, die Arbeit von Steffi Brünning erschienen, die heißt Prostitution in der DDR. Und es war aber trotzdem auch nochmal für mich so ein Punkt zu sagen, okay, da ist eigentlich was Markantes passiert und dazu gibt es wenig. Und umso mehr ist dann mein Ehrgeiz geweckt, um zu sagen, okay, dann muss man da nochmal nachgucken, was ist da eigentlich passiert. Ja.
Wollen wir denn nochmal den Ort wechseln? Es gibt ja so einige Schauplätze in Leipzig, die in deinem Roman eine Rolle spielen. Was schlägst du vor? Wo können wir mal hinlaufen?
Also wir können gerne einmal direkt hier rausgehen, weil wenn man hier rauskommt, sind wir direkt am Ring sozusagen, am Leipziger. Und sowohl links als auch rechts runter ist so eine kleine Grünfläche und beide tauchen als Schauplätze im Roman auf in unterschiedlichen Fassungen.
Na gut, dann machen wir das mal. So, noch ein Schauplatz des Romans. Eine Parkbank.
Es ist so unspektakulär, wie es klingt. Ja, so ist das Leben. Manchmal einfach auch sehr unspektakulär. Da muss man einfach sitzen bleiben. Genau, das ist eine Parkbank, die im Roman eigentlich eine sehr zentrale Rolle spielt, wo sehr viel stattfindet und sehr viel passiert, obwohl es so nicht aussieht. Genau, aber es war sozusagen ein Treffpunkt vom Ich-Erzähler und der Uta, Hauptprotagonistin. Die versammeln sich an einer ähnlichen Parkbank wie dieser hier und tauschen sich aus, diskutieren.
Trinken Wein,
rauchen, erzählen sich Witze, schweigen. Alles, was man halt so macht, wenn man lange zusammen irgendwo rumsitzt.
Ja, die sitzen tatsächlich auch stundenlang da, ne? Also wirklich oft mehrere Stunden.
Lange, ja, auf jeden Fall. Und ich finde, der Platz ist halt eigentlich ganz schön, weil es mitten in der Stadt ist und trotzdem relativ grün drumherum. Hier gibt es auch so, ich glaube, es ist so irgendein japanischer Baum. Ich weiß es nicht genau. Im Roman wird es beschrieben.
Stimmt, ja, ich erinnere mich. Und ich habe mich mal gefragt, was soll denn immer diese Beschreibung von diesem Baum eigentlich jetzt hier so detailliert?
Ja, der hat so ganz schöne Blüten und die fallen dann runter und dann klebt der ganze Fußboden. Das ist herrlich. Ich finde, das ist einfach ein sehr lustiges Gefühl für die Füße. Genau, das gibt es hier und ansonsten sozusagen die große Straße und es ist einfach leicht erreichbar zu Fuß. Das Nette ist ja auch, dass es relativ wenig frequentiert wird. Und gerade wenn man lange sitzt und lange miteinander redet, ist das schön. Dann hat man seine Ruhe und es kommt nicht ständig jemand vorbei und stört oder hört zu oder irgendwie, sondern kann einfach da sein. Obwohl es mitten in der Stadt ist, ist die Bank meistens frei, was auch praktisch ist.
Dann lauschen wir noch ein wenig den Vögeln hier und dem Straßenlärm. Wollen wir uns noch mal zum Markt durchschlagen? So, jetzt stehen wir hier mitten auf dem Marktplatz von Leipzig, wo auch gerade tatsächlich Markt stattfindet. Um uns herum essende Menschen, die beißen gerade in Fischbrötchen. Wir stehen hier direkt hinter dem Fischstand. Hier vorne gibt es Blumen, da hinten handgemachte Pirogen, Speck, Käse, Gemüse. Bist du öfter auch hier auf dem Markt, um einzukaufen?
Nee, ich wohne ganz im anderen Teil der Stadt. Hier verschlägt es mich eigentlich nie hin, ehrlich gesagt. Wie das so ist mit Innenstädten und den Leuten, die in den Städten wohnen, die sind da eigentlich nicht. Aber ja, es ist eigentlich schön. Also vor allen Dingen das Bemerkenswerte ist ja, dass heute ist hier unten drunter eine S-Bahn-Station. Die gibt es noch nicht so lange. Ich glaube 10 Jahre, wenn ich nicht komplett falsch bin. Oder vielleicht ein bisschen länger, aber noch wirklich nicht sehr lange. Und ganz früher war es so angelegt, dass hier unten drunter auch die Messe stattfand. Also der ganze Marktplatz war dann unterkellert. Da waren die einzelnen kleinen Bütchen und Häuser und Stände. Das ist heute, glaube ich, schwer nur noch vorstellbar. Aber die ganze Messe hat ja hier in der Innenstadt stattgefunden. Vor allen Dingen dann auch die Textilmessen, die im Roman auch relevant sind. Hier sozusagen direkt am Markt, da vorne aber auch im Speckshof. Das ist ja auch was sozusagen die Innenstadt von Leipzig kennzeichnet. Oft haben die Karrees Höfe und lange Durchgänge, wo die Leute sozusagen durchflanieren können, auch bei schlechtem Wetter. Und das waren aber eben auch die Orte, wo die Messe ganz viel war. Wenn man sich das so ein bisschen auf Fotos anguckt, dann sieht man, wie voll es hier auch war und was für ein wildes und buntes Treiben hier geherrscht hat. Und davon am Rühl wurde immer mit Pelz gehandelt. Auch das ist was jetzt so erstmal keine direkte erste Assoziation zur DDR ist, sondern gerade, wenn von Westen drauf geguckt wird, ist es ein anderes Bild, was von der DDR präsent ist. Und auch das war was, was mich beim Schreiben von dem Roman interessiert hat. Also, dass auch über diese Protagonistin Uta die DDR nochmal anders erfahrbar gemacht wird oder ein anderes Bild auch von der DDR vielleicht präsenter wird. Also eins, wo es auch viel einfach um Luxus geht, der auch da war. Und sie geht oft mit den Männern in den Intershop und kriegt teure Waren aus dem Westen und trägt gerne Pelz und teuren Schmuck und all solche Sachen, die so vielleicht nicht die allererste Assoziation zu DDR der 70er Jahre sind und 80er. Deswegen hat mich die Figur auf jeden Fall auch nochmal interessiert oder dieser spezifische zeithistorische Kontext. Ja.
Ja, das stimmt. Das war mir auch überhaupt nicht bewusst. Das sage ich halt, ne? So viele blinde Flecken oder vieles, was man eben noch nicht weiß. Insofern konnte ich auch viel lernen durch deinen Roman. Was hast du selber denn eigentlich gelernt durch die Arbeit am Roman? Gibt es da eine Sache, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
Was ich nochmal ganz spannend oder wichtig für mich fand, war auch eine Auseinandersetzung mit auch weiblicher Sexualität, die da in der DDR ist. Und auch da ist diese Figur Uta so, ich würde sagen, vielleicht stellvertretend für auch eine bestimmte Vorstellung, weil da gibt es eine weibliche Sexualität, die offensichtlich aus Sicht der Sicherheitsorgane ganz bedrohlich ist. Und die muss strikt unter Kontrolle gehalten werden, die muss sanktioniert werden, die können nicht einfach leben, wie sie wollen, das geht nicht. Und das ist natürlich was total Perfides. Da lassen sich mit Sicherheit auch Brücken zu heute schlagen. So, es ist überhaupt nichts Abgeschlossenes, es ist überhaupt nichts, was vorbei ist, sondern gerade auch wieder erschreckenderweise Konjunktur hat. Und nichtsdestotrotz bricht es vielleicht auch mit sonstigen Vorstellungen oder auch Erzählungen über die DDR, was auch vielleicht Frauenbilder anbelangt oder so. Da wird schnell gesagt, ja, da waren viel mehr Frauen in Arbeit und sozusagen die Kinderbetreuung war viel besser und so weiter und so fort. Das ist mit Sicherheit richtig, aber ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht, sondern wie so oft im Leben, desto näher man hinguckt, desto komplizierter wird's. Das war aber für mich auch nochmal ein Punkt, der diese Figur wichtig gemacht hat und auch die Auseinandersetzung eben mit dem Kontext, in dem sie sich bewegt und wie streng das sanktioniert wurde.
Ja, dieser soziale Druck war ja enorm, ne? Also auch nicht nur von der Stasi, sondern ja auch von der Gesellschaft an sich. Also dass eben Frauen, die unabhängig waren, also so jedenfalls lese ich das, in der Geschichte von Uta, über sie wurde viel geredet, weil sie eben oft unterwegs war, alleine oder mit einer Freundin, abends irgendwie gern ausgegangen ist. Und die Nachbarn haben geredet, die Kolleginnen in dem Möbelhaus, wo sie gearbeitet hat, haben über sie geredet. Also diese soziale Kontrolle war ja auch wahnsinnig hoch, ne?
Auf eine Art und Weise wird dann eine gewisse Spießbürgerlichkeit dieser Gesellschaft deutlich. Also wie engstirnig da vielleicht dann doch manche Rollenbilder oder manche Rollenvorstellungen auch waren. Und nicht umsonst gibt es dann sozusagen die Bezeichnung der häufig wechselnden Geschlechtspartner, was alleine schon ein Kriterium ist, dass jemand verdächtig wird. Und sofort geht es dann darum, da einen vorgestellten oder imaginierten Volkskörper gesund und rein zu halten. Und deswegen muss das sanktioniert werden und deswegen muss man darüber Kontrolle ausüben.
Was einem wieder an andere Zeiten erinnert auch.
Komplett. Also da gibt es nochmal ganz andere Kontinuitäten oder auch ja, Linien, die sich nachzeichnen lassen.
Und was ja auch nicht nur in der DDR so war, ne? Diese soziale Kontrolle, die gab es ja auch in der BRD. Also da waren ja Frauen auch in Verruf, die so leben wollten, ne? Eine ganze Zeit lang. Also.
Und gleichzeitig gibt es in der DDR viel früher liberalere Abtreibungsgesetze und auch die Möglichkeit, eben als alleinerziehende Person Betreuung für Kinder zu finden. Das ist viel gesellschaftlich akzeptierter, dass es zu Scheidungen kommt, was vielleicht auch ein Mittel ist, um häusliche Gewalt zu verhindern, sozusagen, dass Partnerschaften durchlässiger werden, dass man schneller auch sagen kann, ey, das stimmt nicht, wir können uns scheiden lassen. Das ist natürlich in den 60er und 70er Jahren in Westdeutschland viel stärker tabuisiert. Und trotzdem ist die Figur Uta auch eine Figur, die auch darauf hindeutet, dass es sowas wie 68 in der DDR vielleicht nicht gegeben hat. Also auch nochmal eine andere Thematisierung vom privaten Raum und damit auch eine Veränderung vielleicht von einer Vorstellung von Politik.
Jetzt haben wir uns hier auf eine Parkbank gesetzt. Hier rechts von uns ist eine Passage, in der die Bar ist oder eine der Bars die auch im Roman vorkommen?
Genau, da ist ein ganz wichtiger Schauplatz des Romans noch. Da ist es einfach eine Bar, in die kann man reingehen. Jetzt noch nicht, aber heute Abend irgendwann. Die ist wichtig, weil Uta die besucht, weil es eine Schwulenbar ist. Das ist deswegen bemerkenswert, weil es eben auch was darüber aussagt, welche Orte sie frequentiert oder welche nicht. Und das deutet sich ja auch im Roman schon an. Da gibt es eine längere Passage über ihre Aufenthalte in Prag. Und auch da gibt es einen Punkt, wo sie erzählt, dass sie sozusagen zur Entspannung auch da Orte aufsucht, die vor allen Dingen zum damaligen Zeitpunkt von schwulen Männern frequentiert worden sind. Und sie macht das eben, weil das Orte sind, wo sie als Frau in Ruhe gelassen wird, weil die interessieren sich nicht für sie oder die interessieren sich eben für sie als Mensch und nicht als Sexualobjekt. Und deswegen geht sie dahin, weil sie da in Ruhe abschalten kann und einfach für sich was trinken kann und in Ruhe gelassen wird.
Wie bist du denn eigentlich mit den Orten umgegangen beim Schreiben? Bist du hingegangen an die Orte und hast dir das nochmal angeguckt, hast die auf dich wirken lassen? Wie gehst du mit Orten um?
Über manche Orte habe ich erst geschrieben und dann bin ich hingegangen. Und bei anderen war es auch andersrum. Bei denen, über die ich erst geschrieben habe, das war natürlich lustig, dass dann so ein Verzerrungsprozess einsetzt und ich mir sozusagen sie erst vorgestellt habe und sie beschrieben habe und dann nochmal hingegangen bin, einfach aus Interesse. Nicht, weil ich danach den Text nochmal bearbeitet habe, sondern einfach aus Interesse, um zu gucken, okay, mit was für Stereotypen laufe ich eigentlich auch rum und was für Zerrbilder habe ich eigentlich auch im Kopf. Und wenn die dann zu krass sind, habe ich danach schon nochmal in den Text eingegriffen, aber sozusagen bei manchen fand ich es auch irgendwie ganz schön, dass genau dieser Effekt eintritt. Trotzdem war ganz wichtig, einfach Orte auch mit ihr aufzusuchen, mit der Hauptfigur und zu gucken, okay, woran erinnert sie sich? Wie sind die Orte heute? Was ist davon geblieben? Was sieht man davon noch oder was sieht man vielleicht auch eben nicht mehr?
Wie hältst du selber das mit Orten beim Schreiben? Also brauchst du einen bestimmten Ort? Wo ist der Roman entstanden?
Der Roman ist fast ausschließlich in meinem damaligen Arbeitsraum entstanden. Da war es gut, dass es nicht bei mir zu Hause war, sondern ich woanders hingehen konnte und dann konnte es da bleiben. Und es war auch gut, dass ein bisschen Distanz dazwischen war und es immer so ein Weg war, um da hinzukommen und um dann das auch irgendwie ablegen zu können. Ich habe viel dann anfänglich während Corona geschrieben und vor allen Dingen auch viel geschrieben, nachdem mein Sohn geboren worden ist. Und dann war die Taktung irgendwie gut. Das hat irgendwie geholfen, weil dann gab es immer so 6 Stunden Schlafen, 6 Stunden Arbeiten und so. Dann gab es so eine klare Aufteilung und dadurch hat es irgendwie geholfen. Deswegen habe ich eigentlich immer mehr oder weniger am gleichen Ort geschrieben.
Wie viel hast du denn eigentlich gelesen während dieses Schreibprozesses?
Ich habe ganz viel Sekundärliteratur gelesen, viel Aktenmaterialien, weil es zur Hauptfigur einfach sehr, sehr viel Aktenmaterialien gibt. Aber auch Aktenmaterialien zu anderen ähnlich gelagerten Fällen und vor allen Dingen eben themenbezogene Literatur habe ich gelesen. Ich habe gar nicht so doll Belletristik währenddessen gelesen, weil ich auch das Gefühl hatte, weiß ich gar nicht, ob das jetzt im Arbeitsprozess so hilfreich ist, noch einen anderen Roman zu lesen. Am Ende bringt mich das eher durcheinander. Was ich jetzt zuletzt gelesen habe, was ich wirklich sehr, sehr gut fand, war Christina Wesselys Liebesmühlen über die Mutterwerdung der Ich-Erzählerin. Das fand ich ein Buch, wo ich immer gut sagen kann, das lohnt sich auf vielen Ebenen, das zu lesen. Sehr, sehr schönes. Es ist so eine Mischung aus Sachbuch und Roman. Ich finde es aber ein sehr, sehr schönes Buch.
Ist das jetzt dein Buchtipp, den du weitergeben möchtest, ja?
Den gebe ich gerne weiter als Buchtipp. Christina Wesselys Liebesmühe.
Dann erzähl nochmal, vielleicht einen Satz nochmal mehr dazu, worum es geht in dem Buch.
Das Buch erzählt die Mutterwerdung der Hauptfigur, der Ich-Erzählerin. Es ist ein autofiktionaler Roman eben über diese Mutterwerdung und erzählt den Weg dieser Frau im Umgang mit ihrem Kind. Es geht auch um eine postnatale Depression oder Wochenbettdepression, die sich dann sozusagen ausweitet über auch einen längeren Zeitraum. Und das Bemerkenswerte ist an dem Text eben genau dieser Moment der Mutterwerdung. Also wie wird sozusagen dieses Subjekt konstituiert? Wie grenzt sich die Figuren gegeneinander ab? Und da, finde ich, geht der Text ganz, ganz klug mit um mit diesen Fragestellungen und ich finde, es ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch.
Vielen Dank. Also ich kann da auch nochmal empfehlen, Bettina Wilpert zu lesen. Die war letztens auch hier in Orte und Worte zu Gast und ich habe mit ihr gesprochen über ihren Roman Die bärtige Frau. Auch da geht es um Mutterschaft, aber auch um viele andere Dinge, die mit diesem Thema zu tun haben. Und ich möchte gerne heute aber noch ein anderes Buch empfehlen. Und zwar heißt das Die Backstage eines Buches, im Elif Verlag erschienen. Und es ist schon mal irgendwie auch ganz lustig, weil der Titel ist rückwärts gedruckt vorne drauf. Und erst wenn man es umdreht, hat man dann den Titel richtig herum, kann man ihn dann tatsächlich lesen, vorne also in Spiegelschrift. Und in diesem Buch versammeln Dinja Gücheta, der Verleger vom Elif Verlag, und Wolfgang Schiffer Texte von verschiedensten Autorinnen und Autoren, die uns mitnehmen in den Maschinenraum des Literaturschaffens. Also sie erzählen halt, wie und wo haben sie ihre Romane geschrieben. Zum Beispiel ist da Anne Raabe, die erzählt, wie ihr Buch Die Möglichkeit von Glück entstanden ist und was für eine große Rolle ein eigener Arbeitsraum dabei gespielt hat. Es gibt auch ein Foto von ihrem Arbeitsraum, von ihrem Schreibtisch. Darunter steht, ich weiß auch nicht wie, aber hier passiert die ganze Zauberei. Das ist herrlich, oder? Und andere Dinge, also es führt tief rein in den Backstage-Bereich von Literatur. Alena Schröder schreibt im Hintergründe über ihr Buch Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Hier sind ganz viele Fotos ihrer Vorfahren abgelichtet und sie schreibt eben, ja, wie sie sich herangetastet hat an ihr Thema. Berit Glanz, die darüber schreibt, wie schwierig es für sie war, das erste Mal ihren Text Pixeltänzer jemandem vorzulesen. Dafür hat sie sich unter einer Decke versteckt. Und der, dem sie es vorgelesen hat, saß im Raum und sie hat ihn aber nicht gesehen und er durfte auch kein Geräusch machen, weil es ist so schambesetzt war, zum ersten Mal diesen Text zu lesen. Und ja, wen haben wir dann noch? Besat Karimkhani schreibt darüber, warum er sich eigentlich vom Literaturbetrieb ein wenig abgewendet hat während seiner Schriftstellerwerdung, was er dabei erlebt hat. Ja, auf jeden Fall sind hier sehr viele verschiedene Texte versammelt, die einen so mitnehmen in die Gedankenwelt von Autorinnen und Autoren. Was passiert denn da eigentlich? So welcher Zauber? Kann man dem irgendwie ein bisschen näher kommen? Und was passiert auch vielleicht hinterher noch im Lektorat? Also all diese Hintergründe lernt man hier kennen und ich finde es total spannend, da mal mitzugehen, hinter die Bühne, also Backstage.
Ich finde, manchmal ist es ja mega interessant, sich anzugucken, was gibt es da für Beziehungen sozusagen zwischen dem Raum, in dem geschrieben wird und wie wichtig ist der sozusagen fürs Denken. Das ist ja schon spannend und das ist ja auch schon schön zu gucken, wie funktioniert das bei anderen oder funktioniert das bei anderen überhaupt oder wie ist es auch, wenn es nicht funktioniert sozusagen. Schon schön.
Clemens, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei dieser Sonne, ich hätte eigentlich schon Lust, jetzt ein Eis zu essen. Wollen wir das machen?
Gerne, wir können da vorne zur Eisdiele gehen, die ist gut.
Oh ja, super, machen wir das.
Hallo, ich hätte gerne eine Kugel in der Waffel und zwar Joghurt und Mandarine.
Und ich hätte gerne eine in der Waffel Salted Caramel, bitte. Ja. Das ist fantastisch, oder? Sehr lecker.
Oh, das ist aber jetzt gemein, Nadine. Ich habe total Lust auf ein Eis bekommen, wobei ich nicht so Salted Caramel Fraktion bin, sondern ich wäre eher bei Pistazie.
Nee, magst du kein Salzkaramell?
Nee, auf gar keinen Fall.
Oh, ich liebe das ja, so salzig und süß zusammen.
Ja, also nach sommerlicher Lektüre zum Eis, muss man aber sagen, klingt das Buch aber nicht so ganz, oder?
Ja und nein. Also ich finde, es ist eine anspruchsvolle Lektüre auf jeden Fall, allein schon durch die verschiedenen Textbausteine. Also da wühlt man sich auch durch sehr sperrig geschriebene Stasi-Protokolle. Vor allem aber besteht das Buch aus ganz viel wörtlicher Rede, nämlich
dem, was Uta, die Frau, die im Buch Uta heißt, erzählt aus ihrem Leben. Und das ist ein wirklich schillerndes Leben. Ein schwieriges Leben, ein ganz außergewöhnliches Leben aber auch. Und das liest sich wirklich sehr spannend. Und dann hast du noch auf der anderen Ebene eben den Erzähler, den Autor, der recherchiert, dem Uta ihre Geschichte erzählt. Und wie der Autor auch, wie dieser Ich-Erzähler auch, habe ich mich beim Lesen immer wieder gefragt, ja, was stimmt denn jetzt eigentlich an der Geschichte und was ist geschönte Erinnerung, veränderte Erinnerung und wie funktioniert das eigentlich bei mir selber, wenn ich erzähle aus meinem Leben, was füge ich hinzu, lasse ich weg oder kann vielleicht auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Und das ist ja sowas universal Gültiges, das gilt ja für Erinnerungen an sich, für die ganzen Erzählungen, mit denen wir zu tun haben, wenn wir Menschen begegnen. Und noch dazu, finde ich, schafft dieses Buch es, einen Blick auf die DDR-Geschichte und auf die DDR-Vergangenheit zu werfen, die ich bisher so noch nicht gelesen habe. Und da habe ich mich auch durch die sperrigeren Passagen gerne durchgelesen. Insofern doch, diese Lektüre passt vielleicht vor allem dann in die Sonne und zu einem Eis, weil man dann eben auch ab und zu mal so ein bisschen durchhalten muss.
Es klingt auf jeden Fall nach einem sehr dichten Roman auf mehreren Ebenen, der ganz viel anstößt. Clemens Böckmann, Was du kriegen kannst, ist im Hansa Verlag erschienen. Und diese Folge von Orte und Worte könnt ihr wie immer nachhören auf den meisten Podcast-Plattformen, unter anderem in der ARD-Audiothek, natürlich auch auf den Seiten von RBB Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Und da findet ihr natürlich auch die Infos zu den Büchern, über die wir in dieser Folge gesprochen haben. Gehen wir jetzt ein Eis essen, Anne-Dore?
Ja, auf jeden Fall, aber nicht Salted Caramel, nur für dich.
Du kriegst Pistazie.
Yes, oder Schokolade.
Tschüss, ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Viel Spaß beim Eisessen, Lesen und Hören.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.